Ich möchte beginnen mit einem Gebet. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ein Gebet aus Psalm 51, Vers 17. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen heute Morgen. Ihr habt euch auf den Weg gemacht, seid in dem besten oder an dem besten Ort, den es gibt. Und auch die, die vielleicht über den Livestream dann zuschauen, seid gespannt. Wir sind im Verkehrsunterricht. Wer interessiert sich für Verkehr, Straßenverkehr? Wir müssen aufpassen. Da steht es schon, in der Sackgasse. Ach, nun ist das Licht etwas ungünstig. Man kann so ein paar Büsche, Blumen erkennen im Licht. Ansonsten ist dieser Wohnort einladend. Wie es mir ging mit einer Begleiterin, wir waren zum Gideon-Einsatz im Ostharz eingeladen. Wir hatten ein Navi und das Navi führte uns links abbiegen. Ich sage, das sieht aber eigenartig aus. Das ist ja gar keine asphaltierte Straße, es war nur eine Sandstraße. Aber Navi weiß ja mehr. Die wissen dann manchmal auch, dass man eben hintenrum auch noch ans Ziel kommen kann. Fahre so Schleichwege durch den Wald. Die Beifahrerin guckte schon so, was ich denn da so für ein komisches Navi habe. Und mit einem Mal stehen wir vor einem Maschendrahtzaun mit zwei Toren drin. Die Tore waren aber nicht für uns weit geöffnet, sondern im Gegenteil. Da hing eine Kette durch und es war so schmal. Und ich sage, Regina, wir müssen hier wenden. Kannst du mal aussteigen und gucken, dass ich da nicht hinten irgendwie in den Graben oder gegen einen Baum fahre? Wir haben das geschafft. Ich war so unter Zeitdruck und dachte, ich bin eigentlich in einer Sackgasse oder hier am falschen Ort gelandet. Und dann haben wir uns nach der Straßenkarte nochmal neu orientiert und schließlich haben wir auch das richtige Ziel gefunden. Ziel oder Irrtum? Das ist die entscheidende Frage. Und zwar aus dem Lukas-Evangelium im 24. Kapitel. Da lässt Jesus nach der Auferstehung, wir haben ja vor einer Woche und nun Ostern auch gefeiert, da lässt Jesus seinen Jüngern Folgendes ausrichten. Es war zwischen Ostern und Himmelfahrt. Und im 24. Kapitel, Lukas 24, ab Vers 45, sage ich mal, da öffnete Jesus ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Für sie war das alles unverständlich, wie Jesus so tragisch am Kreuz enden konnte. Kurz vorher haben noch die Massen gejubelt: Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Wenig später kreuzige ihn, aufgepeitscht. Sie haben das Evangelium nicht verstehen können, aber er eröffnete es ihnen und sprach zu ihnen. Also ist es geschehen und also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und jetzt kommt ein Wort, was ich nicht vorlese, weil es einfach unangenehm ist. Und ihr müsst raten, wie dieses Wort heißt. Ja? Ich lese den Vers weiter, aber dieses Wort lasse ich einfach aus. Es gefällt mir nicht. Ja. Auferstanden von den Toten am dritten Tage und predigen lassen in seinem Namen Vergebung der Sünden unter allen Völkern und anbeten zu Jerusalem. Ich darf mal fragen, welches Wort fehlt da? Predigen, das Evangelium. Dafür bin ich heute Morgen hier. Vergebung der Sünden, prima. Da fehlt doch was. Ach, ja, wer kommt schon gern mit dem Nachbarn in Gespräch? Darf ich mal fragen, wann haben Sie denn zuletzt XY Z getan? Oder unter Arbeitskollegen: Ja, ich gehe auch in die Kirche, freut mich, dass wir uns kennengelernt haben. Und du willst ihn fragen, darf ich mal fragen, haben Sie schon auch in Ihrem Leben eine richtige XYZ erlebt und gemacht? Was ist dieses XYZ, das Wort, was da steht? Ich habe es aber nicht vorgelesen. Bitte? Ja, eben, man sagt es nicht laut. Buße. Das steht doch, sagt Jesus, was sollen wir verkündigen, was sollen wir predigen, auch heute Morgen in seinem Namen? Buße. Und Buße bringen wir in Verbindung mit Büßen, mit einer Bußübung. Wer kennt eine Bußübung beispielsweise? Eine Bußübung ist zum Beispiel mit Erbsen in den Schuhen nach Rom pilgern. und auf den Knien die einzelnen Stufen und jedes Mal eben ein Vaterunser beten. Es gibt verschiedene Bußübungen, von denen spricht die Bibel aber nicht. Und Buße hat einen ganz unangenehmen Beigeschmack. Es ist etwas Frommes, Kirchliches. Ich muss mich anstrengen. Es gibt Gegenden, wo sich die Menschen bis heute kasteien, mit Peitschen den Rücken blutig schlagen. Das ist in Asien. Ich habe das erst wieder im Fernsehen gesehen. Sie wollen teilhaben an den Leiden Christi. Ist das mit Buße gemeint? Wir müssen uns irgendwie einen Schaden zufügen, einen Verzicht ausüben. Und die Bedeutung von Buße ist ja nichts anderes. Man mag es kaum glauben. Vielleicht darf ich mal um das Sackgassenschild bitten. Ach, da haben wir das Sackgassenschild. Ich wohne auch an einer Straße. Am Ende ist nicht nur eine Sperre, es geht nicht weiter. Wir haben noch eine Wendemöglichkeit. Aber nicht, um weiterzufahren, sondern nur, um aus dieser Sackgasse wieder rauszukommen. Und was sagen wir dazu, wenn du gefragt wirst, kann ich hier weiterfahren? Was sagt dann der Bewohner dieses Ortes? Hier können Sie nicht weiterfahren. Sie müssen was? Buße tun. Das ist falsch. Sondern das Wort Buße beinhaltet nichts anderes. Sie müssen, nochmal, Sie müssen umdrehen. Sie müssen umkehren. Das ist die Bedeutung von Umkehr, sagt der Bruder, bleib biblisch, wo hast du das her? Ich habe aber immer das noch in Verbindung mit Buße gebracht und da muss ich meine ganzen Sünden aufzählen. Ja, darum geht es nicht, es geht darum, dass wir umkehren, dass wir von einer Richtung, die wir eingeschlagen haben und stellen fest, hoffentlich rechtzeitig, dass wir uns auf dem Weg in eine Sackgasse befinden, so wie ich auf meiner Fahrt in den Ostharz. Und nicht gemerkt habe, bis ich eben vor einem verrosteten Tor stand. Und ich musste, was sagt man dazu? Wenden, genau. Also haben wir schon mal umkehren oder wenden. Und Neudeutsch, es ist eine 180-Grad-Wendung. Nicht, dass jemand auf 360 kommt. Also für unsere Mathematiker. 180 Grad heißt einfach eben von einer ganz bestimmten Richtung, aber genau entgegengesetzt. So kann man das auch sagen. Das ist die Buße. Und wie manche Menschen eben einfach manchmal in einer sogenannten Sackgasse landen können, möchte ich einfach kurz die erste Geschichte mal vorlesen. Ich genoss die Ruhe dieses Monats, der weder durch Weihnachtsvorbereitungen noch durch Frühjahrsputz oder Gartenarbeit befrachtet war. Plötzlich klingelte das Telefon. An der Stimme meines Mannes hörte ich sofort, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste. Wie aus weiter Ferne drangen die Worte an mein Ohr. Mir ist heute gekündigt worden. Etwas bisher Unvorstellbares war in unser Leben eingebrochen. Wir hatten doch gerade erst ein Haus gekauft und fühlten uns so wohl an diesem Ort. Die folgenden Wochen bewegten sich im Auf und Ab unserer Gefühle. Mein Mann hatte angefangen, sich zu bewerben, aber es kam nur Absagen. Mit 55 Jahren standen die Chancen schlecht. In dieser Situation verstärkte sich bei mir der Eindruck, dass Wetzlar, auch dorthin war eine Bewerbung gegangen, unser neues Zuhause werden könnte. Aber von dort kam nichts. Diese Monate vergingen und das Ende der Anstellung nahte. Doch immer noch gab es keine Aussicht auf eine Wiedereinstellung. Da befindet sich eine Familie eben plötzlich in einer aussichtslosen Situation. Man kann auch dazu sagen, Sackgasse. Wie kommt man da wieder raus? Ja, durch Arbeitsaufnahme. Und dann bewirbst du dich und es ist erfolglos. Und selbst auch meine Frau hat Ähnliches erlebt. Du warst schon über 60 bei der Stellensuche. Ja, war über 60 und war dankbar, dass sie einen Jahresvertrag bekommen hatte. Vorher noch eine Fortbildung absolviert und eingestellt worden und es lief so wunderbar. Und mit einem Mal sagte man, wir verlängern ihren Vertrag nicht. Und das Entsetzen war groß. Und ich kann mich an meine Worte erinnern. Also ihr solltet auf meine Worte hören, hin und wieder jedenfalls. Ich sagte zu ihr, Gott ist noch auf dem Plan. Warte einfach ab. Es ist nicht nachvollziehbar. Die Begründung, die Sie da anhängen, mündlich ausgesagt wurde, stimmt ja gar nicht. Und tatsächlich, es gab eine Klärung. Die Teamleiterin kam aus ihrer Abwesenheit wieder zurück, ob das Urlaub oder Krankheit war. Sie war da, sie hörte sich das an und sagte, wie konnte so etwas passieren? Auf jeden Fall soll Frau Ulrich noch ein Jahr weiter hier arbeiten. War es dann so? Und, hast du dich gefreut? Ja, sie hat sich sehr gefreut. Da kam eine ausweglose Situation der Verzweiflung. Ich wurde gekündigt. Die zweite Story ist hochinteressant. Ein Geschäftsmann aus Australien namens Frank mit der Ehefrau eines anderen Mannes nach Mana, einer der Fidschi-Inseln, in den Urlaub. Da sollten schon drei rote Lichter angehen, oder? Habt ihr zugehört? Da fuhr der Frank mit der Ehefrau, da kann man nichts gegen einwenden, im Gegenteil, macht das ruhig mal, das ist schön, aber eines anderen Mannes nach Mana. Ja, sowas passiert auch in heutiger Zeit, mit und ohne Ring am Finger. Da würde ich sagen, die Sackgasse lässt grüßen, ob das auf Dauer gut geht. Als sie im Hotel waren, überfiel ihn ein sehr gefährlich, beinahe tödliches Fieber. Es ging ihm äußerst schlecht und er bekam Angst, sterben zu müssen. So rief er den Hoteldirektor an und sagte, ich brauche dringend einen Arzt. Dieser antwortete, da muss ich Ihnen ein Flugzeug bestellen, das Sie auf die Hauptinsel bringt. So kann es passieren, dass plötzlich mitten aus dem schön erträumten Urlaub eine notvolle Situation entsteht. Und ich habe so einen Spruch, wo ich manchmal Gänsehaut kriege. Gott lässt Dinge zu, damit er die erreicht, die er liebt. Ich habe von einem Bericht gelesen im Ukraine-Russland-Krieg in den Auseinandersetzungen, dass mit einem Mal die Gemeinden voll sind, dass die Soldaten offen sind für die Weitergabe des Wortes Gottes. Ich sage, muss es erst so eine gewaltige kriegerische Auseinandersetzung geben, damit die Menschen wieder anfangen, nach Gott zu suchen, nach Gott zu fragen. Kann es möglich sein, von meiner Theologie aus, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, dass Gott mehr auf unser Seelenheil Wert legt als auf ein unbeschwertes Leben mit 70, 80 und 90 Jahren? Und ich werde erinnert an diesen reichen Mann, der herrlich und in Freuden lebte. Ein anderer ließ die Scheunen abreißen, baute größere, damit er unbesorgt einfach im Leben stehen konnte. Du Narr, Jesus deutet das an. Wo fand er sich wieder? Fernab vom Reich Gottes, in der Finsternis, in der Qual, und bat den Lazarus, den Armen, der vor dessen Tür um Brot bettelte. Kann es sein, dass Gott mehr Wert legt auf unsere Erlösung? Wie lange dauert denn die Erlösung? So auch 70, 80 Jahre? Die Bibel spricht von Ewigkeit und das kann keiner von uns denken, sich vorstellen, was das bedeutet. Und die Bibel spricht davon, es ist besser, dass du einäugig eingehst ins Himmelreich, als mit beiden Augen in die Hölle. Sag mal, geht's noch? Unversehrt, ich freue mich über meine Augenoperation, dass sie soweit gut gelaufen ist. Wir legen Wert auf unsere Unversehrtheit, auf unsere Gesundheit. Und Gott sagt, ich lege Wert auf euer Heil, das ich euch anbiete, dass ihr die Umkehr schafft und die Umkehr wagt und mich zu fragen, mich einbezieht, das Wort Gottes wieder für euch gelten lasst. Der Hammer der Umstände, darf ich mal jetzt den Hammer bitte sehen, den Hammer der Umstände. Wie sieht der aus? Nein, das ist er nicht. Das ist er. Das ist der Hammer der Umstände. Das ist aber abgekupfert von meinem lieben Bruder Jochen Rönsch, der ja auch schon bei euch oft gepredigt hat. Und er hat oft über den Hammer der Umstände gesprochen. Und damit meint er, dass es manchmal verfahrene Situationen gibt, sogar für ihn im Augenblick, wo er auf die Gnade Gottes hofft und wo wir bitten, Herr, lass es nicht so lange dauern. Schenk Heilung, schenk Wiederherstellung einer zerstrittenen Beziehung. Schenk Gnade für Frieden in der Gemeinde, schenk Gnade für gutes Gelingen auf der Arbeit, der Hammer der Umstände, der uns manchmal so hart treffen kann, dass wir von einer Stunde zur anderen hören, wie es bei mir war. Heute noch! Oh, wie geht's weiter? Wirst du mit mir im Paradiese sein? Dieses heute, dieses Wort heute wurde zu mir von einem Neurologen getroffen. Nach einem Hirnscan. Heute noch müssen sie operiert werden. Naja, und da merkt man dann plötzlich, was ist los? Und die Knie zittern und der Boden unter einem wird weich. Weil es Umstände gibt, die uns vom Sockel hauen. Wer steht auf dem Sockel? Mal Handzeichen bitte. Oh, ihr seid demütige Leute. Das sind die Ich-Menschen. Wenn ich komme, dann wisst ihr, wo vorne ist. Also mir nach. Und ich denke mal, da gibt Gott manchmal auch Situationen, die uns eines anderen belehren. Und gerade in der Weltgeschichte erleben wir wirklich auch einen Mann, der vorwärts geht. Ich nenne keinen Namen, aber den gibt es. Und da muss man dann sagen, oh, Herr, schenk Gnade. Und da hatte ich von der Bibel her eine Antwort, dass selbst, was meint ihr, Nebukadnezar ein Mann Gottes war oder war das ein heidnischer König? Heidnischer König. Und dieser Nebukadnezar, da steht doch glatt drin in der Bibel, von Gott dazu bestimmt, König zu werden, alles um seines Volkes Israel willen. Und auch heute erleben wir einen Mann in der Weltgeschichte um des Volkes Israel willen, dass ich eine Gänsehaut bekomme. Ich sage, wie Gott, er setzt Könige ein und Könige ab. Bleibt ganz cool, aber wir dürfen beten für eine gute Entscheidung, für gute Wegführung. Der Hammer der Umstände, wenn der zugeschlagen hat, entsteht Trauer, dann entsteht Wut, Selbstmitleid, alles stellt sich dann ein und jeder reagiert darauf eben auf seine Art und Weise. Zum Beispiel herzlose Ratschläge sind, Kopf hoch, wird schon gut gehen. Oder billige Ratschläge, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Schon mal gehört, so Volksmund, Weisheiten. Fromme Ratschläge, auch wir haben welche. Ja, Bruder, Schwester, Not lehrt beten, dann hast du es wahrscheinlich nötig. Oh, ihr Lieben, manch einer glaubt, in einer Sackgasse festzustehen, es geht nicht vor und nicht zurück. Ja, und jetzt nochmal das Sackgassenschild, bitte. Wir machen jetzt einen Test, nämlich, ich bitte mal um Handzeichen, inwiefern dieses Schild, wenn ihr das seht, und eure Antwort ist, das sagt mir nichts. Na, dann bin ich froh, dann bin ich nicht umsonst gekommen. Also das habt ihr begriffen, dieses Schild bedeutet, Achtung, da gibt es einen Schluss, ein Ende. Es bedeutet, dass ich wenden muss, wenn ich da wieder raus will. Okay, sind wir einverstanden. Ein anderer sagt, das glaube ich nicht. Kennt ihr solche Leute? Die fahren weiter, sagen, das glaube ich nicht. Osterland bei uns im Ort, da fahren die Leute in die Baustelle rein. Die können froh sein, wenn sie da wieder rauskommen. Das glaube ich nicht, ein Stoppschild. Nur für Anlieger. Ja, dann biegen wir aber rechtzeitig rechts ab und andere fahren geradeaus. Oder das Dritte, und das hören wir auch sehr oft, wollen sie nicht ihren Weg mit Jesus gehen? Das ist eine andere Richtung, da müssen sie sich wenden. Und dann sagen die, wieso? Da führen andere doch auch rein. Da muss ich doch, kann ich doch mitfahren. Wenn die da lang fahren, verstehst du? Es ist dein Weg, wo du denkst, muss ich da wenden? Alle anderen machen doch das auch. Und Männer, weil sie so ungern fragen, ist das richtig? Darf man Handzeichen bitten? Wer fragt gerne, macht das Fenster runter. Als Mann jetzt bitte. Ich habe mich verfahren. Können Sie mir mal weiterhelfen? Sind ja Männer, die sagen, ja, das mache ich. Ich habe mir das sagen lassen müssen. Nö. Ich finde schon den Weg und fahren dreimal um den heißen Brei rum und kommen nicht ans Ziel. Zu stolz zuzugeben, ich habe mich verfahren. Ihr kennt die Geschichte zu einer Missionskonferenz nach Stuttgart. Und wir fahren da runter und endlich sind wir scheinbar da. Bahnhofstraße habe ich schon gefunden, aber ich finde die Adresse, die Nummer nicht. Und es regnete auch noch. Naja, ich war ja auf der Fahrerseite. Neben mir saß meine wertvolle Frau. Und wir fahren so und es regnete und es regnete und ich sage, Uschi, steig mal aus und frag mal, wo wir sind. Wisst ihr, was die Antwort war? Sie sind nicht in Stuttgart, sie sind in Ludwigsburg. Das war eine Stadt kurz vor Stuttgart. Und wir mussten, wenn denn, wir mussten wieder zurück. So ist das, wenn man zu stolz ist, sich ordentlich zu orientieren oder zu fragen. Können Sie mir weiterhelfen? Ist die Sackgasse unser Zuhause? Nein, das ist nicht unser Zuhause. Das ist möglicherweise am Ende einer unpassierbaren Brücke oder einer Baustelle oder hoffentlich dann eben wenigstens mit einem Wendeplatz. Umkehr ist notwendig. Das ist die biblische Buße. Vielleicht sind wir noch auf dem falschen Weg. Manchmal jahrelang. Kennt ihr solche Leute? Wo wir wissen, immer noch falsches Denken. Er kommt mit Sicherheitssohn nicht in den Himmel. Hat seine eigenen Maßstäbe. Wie der verlorene Sohn, der loszog. Alter, rück den Schotter raus. Das, was mir zusteht. Und er zog ins ferne Land und verprasste es. Steht da drin, wie er es los wurde. So genau wie heute auch viele Menschen leben. Bis er merkte, bettelarm. Und er begehrte, von den Träbern der Schweine zu essen. Und man gewährte es ihm nicht. Und er sagt, ich Kamel. Ja, Kamel ist klüger, das darf man gar nicht sagen. Ich Dummkopf. Er kehrte um. Und das war das einzig Richtige. Er hat die Kurve, wie man so sagt, gekriegt. Und wir kommen schon zum Schluss. Und ein Pfingstprediger sagte mal, es gibt immer drei Enden, dreimal Schluss. Ich komme gleich zum Schluss. Seid ihr noch dabei? Wollt ihr das doch wissen, was mit diesem Mann da passierte? Der da mit der Ex, nein, war gar keine Ex, der sich da eine ausgeliehen hatte, ja? Ich sage, das, Gott, da muss aber der Hammer kommen. Das geht gar nicht. Ne? Und wir sind plötzlich Apostel, sogenannte Moralapostel, weil wir ja wissen, wie es besser sein müsste. Ist auch gut, dass wir überhaupt eine Moral haben, das ist gut. Und wenn die Moral dann noch nach der Bibel ausgerichtet ist, dann kann ich dir nur gratulieren. Dann kann ich sogar sagen, dann mach den Mund auf und fordere einfach auf, kehr um. Das ist der verkehrte Weg. Wenn du sagst, tue Buße, oh, katholisch oder wie? Nein, sage einfach, du musst wenden, du musst umdrehen. Und zwar schon im Alten Testament hat Gott immer wieder zum Volk Israel gesprochen, auch durch die Propheten im Jesaja 45 in Vers 22. Da lässt er dann auch ein ähnliches Wort sagen und man muss schon genau hinschauen oder hinhören. Ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Wo war da das Wort umwenden? Kehre dich, wende dich. In Jesaja 30, Vers 15 ein ähnliches Wort, man muss auch genau hinhören, es wird manchmal umschrieben, drückt aber eigentlich genau das Gleiche aus. Jesaja 30, Vers 15. So spricht der Herr, der Heiligen Israel. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht. Nein, auf Rossen wollen wir reiten, wir wollen fliehen, darum werdet ihr flüchtig sein. Und auf Rennern wollen wir reiten, darum werden auch eure Verfolger euch übereilen. Also schon an das Volk Israel damals gab es immer diesen Aufruf, umzukehren, auf Gottes Stimme zu hören. Und das ganz starke Wort für die Bibelkenner natürlich aus dem 2. Chroniker, Kapitel 7, Vers 14, ist euch mit Sicherheit auch sehr bekannt. Denn da wird an das Volk Israel Folgendes gesagt: Wenn mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen, und jetzt kommt schon wieder, und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Da steckt alles drin. Und wenn du mal mit Kollegen so ins Gespräch kommst und kommst du auf diese göttliche Schiene, vielleicht zwischen Himmel und Hölle oder Sündenvergebung oder Frieden mit Gott, was ist die nächste Frage deines Gesprächspartners? Wollen Sie mich jetzt bekehren? Ich denke immer, wie kommen die da drauf? Die ganze Bibel ist voll davon, von Umkehr. Deshalb, die haben das Wort schon gehört, aber passt nicht in mein Lebenskonzept. Entschuldigung, da müssen sie sich jemand anders suchen. Von der Finsternis zum Licht, so einfach ist das. Von der Lüge zur Wahrheit, vom Hass und Enttäuschung zu Vergebung und Liebe. Das ist die Wende. Schön wär's, aber wer kann das? Mit Gottes Hilfe. Denn er fordert zur Umkehr auf. Er wartet auf jeden Einzelnen, dass er den Namen des Herrn anruft. Und er hat ein Ziel für dich und das ist das Schöne. Und jetzt kommt Verkehrszeichen Nummer 4. Verkehrszeichen Nummer 4. Ist das ein offizielles Verkehrszeichen oder hat sich das Herr Ulrich ausgedacht? Ja, das gibt es. Ich weiß jetzt nicht die Nummer, müsste man mal recherchieren. Sackgasse, und das deutet an, dass es am Ende der Sackgasse was gibt? Einen schmalen Weg. Einen schmalen Weg. Wie viele Autos passen da durch? Keiner. Wie viele Männer, Frauen? Hintereinander. Kein Problem. Vielleicht kann man sich sogar begegnen. Wie viele Fahrräder? Absteigen und schieben. Und genau das drückt ja dieses Schild aus. Für Fußgänger geeignet. Und da fiel mir ein Wort zu ein. Euch auch? Wenn ihr diesen Weg hier seht. Na? Der schmale Weg. Wie viele gehen da drauf? Wenige sind es, die ihn finden. Das ist Matthäus 7, Vers 14. Der Weg ist breit. Und viele wandeln drauf, aber eng ist er, der zum Leben führt. Er ist schmal. Und wenige sind es, die ihn finden. Hören wir noch den Rest der Lebensgeschichte. Den möchte ich mit euch einfach auch zu Ende lesen. Weil es so beeindruckend ist, wie Gott im Leben handelt. Dieser Urlauber, er bat ja um einen Arzt. Und der Hotelbesitzer sagte, da müssen wir ein Flugzeug rufen, aber ob die das überhaupt überleben, wissen wir nicht. Und als er eigentlich schon aufgeben wollte, der bemerkte Frank, dass das Telefon auf einem Buch stand. Was für ein Buch war das? Ihr seid spitze. Ich frage jetzt nicht, von wem wurde die da hingelegt. Da hinten habt ihr einen, den könnt ihr fragen. Ich bin heute außer Dienst. Bis heute 16 Uhr, dann stehe ich auf dem Trackerplatz in Garbsen-Nord. Und was machen wir dann? Das Wort des Lebens weiterreichen, dafür dürft ihr beten. Denkt bitte an mich, ich habe für euch hier heute gedient. Und nachmittags möchte ich gerne den Trackern dienen. Bitte helft mir dabei. Ich kann nämlich kein Polnisch, kein Ungarisch, kein Tschechisch, kein Persisch und kein Türkisch. Aber das sind oft die Fahrer mit Fremdsprachen. Und die Liebe findet einen Weg. Und wir haben so eine Flaggenparade, da sind die ganzen Länder drauf. Und dann kann der Mensch da drauf zeigen und sagen, das ist mein Heimatland. Und wir haben dann so ein Verteilsystem, da ist dann genau die richtige Sprache. Und kaum sieht er diese Sprache, dann erhellt sich sein Gesicht und er bedankt sich. Das ist großartig, dass wir das Wort Gottes in ihrer Sprache, was ich ja gar nicht verstehe, ob das auch alles richtig ist, was da drin ist. Ich müsste es eigentlich vorher mal lesen. Hier, Entschuldigung, macht man nicht. Aber denkt mal nach, wollte ich damit sagen. Nein, da müssen wir glauben. Und da glaube ich auch, dass das richtig und gut übersetzt wurde. Und wir kriegen Rückmeldung. Und hier kriegt ihr eine Rückmeldung von einer Bibel aus Mana, einer Fidschi-Insel. Beim Auflegen bemerkte Frank, dass das Telefon auf einem Buch stand, einer Bibel von den Gideons. Er öffnete sie und stieß beim Lesen auf Jakobus 5, Vers 14 bis 15, wo es heißt, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Boah! Sogleich rief er den Hoteldirektor ein zweites Mal an und sagte, hören Sie, ich brauche kein Flugzeug. Ich brauche Älteste der Gemeinde, die über mich beten und mich salben sollen. Der Hoteldirektor fragte zurück, welcher Kirche oder Denomination gehören Sie an? Frank sagte ihm, keiner, ich gehe nicht mehr zur Kirche. Da der Hoteldirektor selbst schon lange nicht mehr zur Kirche gegangen war, dachte er würde am besten mit einem Christen aus seiner Belegschaft zu seinem Gast gehen. Sie fanden ihn schwer krank im Bett liegen. Der Christ ging zu ihm und sagte, Frank, wenn du wirklich geheilt werden willst, musst du, so wie es hier bei Jakobus steht, zuerst deine Sünden bekennen und Buße tun. Wir sind beim Thema. Frank war bereit und bekannte seine Sünden, tat Buße, nahm Christus als Herrn und Retter in sein Leben auf Und durch die Kraft des Heiligen Geistes wurde Frank noch in dieser Nacht vollständig geheilt. Hier kann so ein Applaus mit zwei Fingern mal gegeben werden. Aber der volle Applaus wartet ab, kommt noch. Was geschah weiter? Gott gebrauchte Frank, um seine ganze Familie zum Herrn zu führen. Der Hotelangestellte trat später in den vollzeitlichen Dienst. Der Hoteldirektor gab sein Leben aufs neue Christus hin und ging wieder zur Kirche, nahm an einem theologischen Seminar teil und wurde Pastor. Franks Begleiterin ging wieder zu ihrem Ehemann nach Australien zurück. Frank ist heute Missionar in China. Dies alles geschah, weil auf dieser entlegenen Insel im Pazifik das Wort Gottes zur Verfügung stand. Halleluja! Ja, Gott redet. Ja, Amen. Gott redet und daran glaube ich. Bei der Weitergabe des Wortes Gottes neulich war der Glasfaservertreter da und ich sage, darf ich Ihnen, kleine Taschenbibel, habe ich doch gehabt. Sowas gibt's doch gar nicht, ein Gideon ohne Testament. Andreas, kennst du das? Nein, hier ist er. Sag ich, darf ich Ihnen eine kleine Taschenbibel geben? Sagt er, die habe ich schon gelesen. Sag, was, die haben Sie schon gelesen? Das ist ja interessant. Erzählen Sie. Ah, sagt er, wenn Sie mein Leben hören würden. Ich sage, kommen Sie rein. Nee, jetzt nicht. Ich muss noch ein paar Verträge erst mit Unterschrift einholen. Und dann, wenn das passiert, dann komme ich wieder. Kam der wieder oder nicht? Ich habe gesagt, Gott, wenn du den Mann wieder schickst, weiß ich, was zu tun ist. Mit mal klingelst. Und das Erste, was man einem Gast anbietet, natürlich einen Platz. Aber das ist nicht alles. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Uschi, mache ihm einen Teller Brote, der Mann hat Hunger. Und sie hat tatsächlich wunderschöne Schnittchen gemacht und ihn vorgestellt. Und er fragte, ist das jetzt für uns alle hier? Nein, nur für Sie. Und naja, er war dankbar und hat erzählt. Und ich habe eine Gänsehaut nach der anderen gekriegt. Es war unglaublich, was dieser Mann, es war ein verlorener, wie soll man mal sagen, aus christlichem Hintergrund, der seine eigenen Entscheidungen getroffen hat. Und ich habe gesagt, guter Mann, die sind in einer Sackgasse und es gibt einen schmalen Weg und sie wissen den. Und ich habe ihnen dazu das Wort Gottes heute schon gegeben. Wenn sie darin lesen, ich sage, dann beten Tausende von Menschen für sie. Die kennen mich doch gar nicht, nur sie gerade mal. Nein, aber die Gideons beten für die weitergegebenen Bibeln. Auch im Krankenhaus, hier in Hameln liegen welche. Auch im Knast, J.A., Tündern liegen Bibeln. In den Hotels hier umliegend liegen Bibeln, auch wenn ein Herr Präsident und Kanzler und wie auch immer vornehm im 3-4-5-Sterne-Hotel unterwegs ist, da findet er, wie dieser Frank, möglicherweise nicht in allen, aber dann eine Bibel. Und was passiert? Wir beten dafür und sagen, Herr, rühre ihr Herz an, lass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott nutzt manchmal eben den Hammer der Umstände. Und ihr, ich brauche den jetzt, glaube ich, nicht zu zeigen, ihr könnt euch erinnern, dieser Hammer der Umstände, den lässt Gott zu, weil er die erreichen will, die er liebt. Und so darfst du mit deinem Glauben gespannt sein, Herr, wen schickst du mir über den Weg? Und freundlich, einladend. Ja, und lass dir was anderes einfallen wie Buße. Was haben wir gelernt? Was kann man noch dazu sagen? Umkehr, prima, ihr habt mitgemacht. Ihr habt den Test heute bestanden. Ich danke euch. Amen. Herr, wir danken dir, dass du immer wieder auf dem Weg warst und hast nach Menschen gesucht, die bereit waren, ihren alten Weg zu verlassen und auf deine Stimme zu hören und dir nachzufolgen. Ich danke dir für diese Hamelner Gemeinde, auch hier in diesem Ort, an ihrer Stätte, wo auch immer sie zu Hause sind, dass sie Licht und Salz für dich sind. Du hast es gesagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Herr, dass wir Menschen aus der Sackgasse, wenn wir das erkennen, freundlich einladen, umzukehren. Vielleicht manchmal auch deutlich, mit klaren, entschiedenen Worten. Herr, jedem, so wie er es gerade braucht, dass er es versteht und auch danach entsprechend reagieren kann. Darum bitten wir dich, du hast Mittel und Möglichkeiten, Menschen den richtigen Weg zu zeigen. Und da gib uns Weisheit und Liebe und Entschiedenheit für. Amen.